Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 7. Februar, heute schon etwas früher, 9.30 Uhr. Das ist auch mit die Gründe, warum wir heute nicht die Alibaba-Zahlen zum Beispiel mit in die Folge reinnehmen können, weil das mit Sicherheit gleich die erste Frage dann ist, weil wir auch ein bisschen über China nochmal sprechen. Da haben wir jetzt natürlich großes Blamierungspotenzial mit dabei, weil wir die Alibaba-Zahlen noch nicht kennen im Vorfeld. Aber wir wollen eigentlich mehr allgemein nochmal über die Situation in China sprechen, weil es auch wieder eine neue Entwicklung gegeben hat. Aber es waren wieder sehr viele Quartalzahlen die Woche. Wir gucken unter anderem auf McDonald's, Palantir, die Industriegashersteller haben ihre Zahlen veröffentlicht. Da gab es sehr verschiedene Reaktionen auf die jeweiligen Zahlen. Und Enphase, wir gucken mal, was wir heute alles mit in die Folge unterbekommen. Ja, Michael, erzähl mal, was ist in China wieder los gewesen? Es gab ja Nachrichten, die, ja, so, ich sag mal, für normale Investoren eigentlich wieder nicht so gut waren, ja.
Ja, also, naja, gut, es ist halt, also, die Stimmung ist schlecht. Man denkt, ja, also, das ist ja viele, die immer sagen und denken, okay, die Stimmung ist so schlecht, immer dieses Jahr einfach antizyklisch dann reingehen. Das haben ja auch jetzt wieder zuletzt sehr viele geschrieben, aber wenn es natürlich so leicht wäre an der Börse, einfach mal zu sagen, ja, wenn ich antizyklisch kaufe, dann steigt es ja auf jeden Fall wieder. So leicht ist es eben nicht. Wir haben ja schon Börse China eigentlich einen Niedergang jetzt über Jahre gesehen, aber das Ganze hat jetzt sich jetzt in den letzten Tagen nochmal, ich würde sagen, fast so beschleunigt, dass wir jetzt vor 2 Tagen, ich glaube, es war am Montag, das war fast schon so eine Kapitulation, würde ich sagen. Da war der CSI 1000er, wie er heißt, ich glaube 8 oder 9% im Minus, irgendwie sowas. So ein Tagesverlust in einem Index hat man noch gar nicht gesehen. Ich glaube, 30% der Aktien hatten Volatile-Down Kursaussetzung, das muss man sich mal vorstellen. Also es war quasi um es richtig mal plakativ zu sagen, es gab quasi keine Käufer mehr, alle wollten raus. Wir hatten ja zuvor schon immer gesehen, dass die ganzen Anleger dann irgendwie nicht mehr in die eigene Wirtschaft vertrauen und eher ETFs aus Japan gekauft haben oder USA. Und trotz aller Maßnahmen, was da ja probiert wurde, von wegen, ja, es gibt ein Short-Selling-Verbot, jetzt gibt es bessere Bedingungen, jetzt kaufen irgendwelche Staatsbetriebe und sowas, oder da wurde den Hedgefondsmanagern gesagt, ja, ihr sollt jetzt mal kaufen und so weiter, ja, aber an der Börse funktioniert halt dieses, ich sag mal, kommunistische, oder wo man sagt, ja, ihr macht jetzt das und das, das funktioniert eben nicht. Es ist sehr viel Geld aus den Märkten rausgeflossen und ja, ich weiß nicht, ne, ob das jetzt so langsam doch eine Übertreibung ist, aber wenn ich jetzt nur sagen würde, okay, ich gucke mir das so an und das war die Kapitulation, was oft so ein Zeichen ist, okay, das war jetzt ja die letzten raus, so ungefähr, jetzt kann es mal hochgehen. Das hatten wir auch dann gestern gesehen mit dem Rebound. Dann würde ich sagen, okay, es gibt meiner Meinung nach jetzt hier ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis, weil wir haben ja trotzdem weiterhin dieses große Thema oben drüber mit Taiwan. Und deswegen, ja, ist es halt nicht so ein No-Brainer meiner Meinung nach, weil man nicht weiß, wie es dort weitergeht, ja, und höchstwahrscheinlich ist das natürlich auch der Grund, wieso immer mehr ausländische Investoren ihre Gelder abziehen, weil sie eben keine Lust darauf haben, dort drin zu hängen, wenn irgendwas passiert, ja, also es ist sehr, sehr schwierig, klar, die Bewertungen sind niedrig, aber die waren es auch schon vor einer Woche, vor einem Monat und vor einem Jahr, weil man ja immer diese Vergleiche sieht, ja, also insgesamt, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt irgendwie hast du es gelesen, der Xi wurde jetzt nochmal instruiert, wie denn die aktuelle Lage ist und was sie auch jetzt machen wollen, um die Börsen zu stützen. Aber es hört sich für mich auch, du hast es ja auch so gesagt, nur so Verzweiflungsmaßnahmen irgendwie einfach.
Ja, es ist vor allem, je mehr man dann eingreift in die Börse, desto mehr Vertrauen verliert man. Wir hatten es ja schon mal vor ein paar Folgen drüber, wenn dann solche Sachen kommen wie Short-Selling wird verboten oder zumindest mal limitiert, dann hat man ja gelesen, es können Sachen nicht mehr verkauft werden. Also es ist wie in der echten Wirtschaft, also Kapitalismus gegen, das ist ja dann so sozialistische Ansetzungspunkte, wenn man sagt, du darfst dies nicht mehr machen, du darfst das nicht mehr machen, und das kann natürlich mal kurzfristig für eine Stimulation sorgen, aber auf mittelfristige Sicht hingesehen wollen die Anleger einfach nur noch raus, weil sie in Zukunft halt nicht wissen, wie es weitergeht. Und du hast ja schön gesagt, das Wort antizyklisch, man muss halt auch bedenken, schon vor 2 Jahren, als schon einige heftig korrigiert waren, habe ich auch schon sehr oft gehört, jetzt sollte man antizyklisch, ja, in China, ja, einsteigen. Hätte man es vor 2 Jahren oder auch selbst vor einem Jahr gemacht, würde man jetzt ziemlich schlecht dann dastehen. Ja, also es ist immer die Frage, antizyklisch, das ist schön und gut, aber wann kommt der Turnaround? Und der ist für mich in China aktuell überhaupt nicht abzusehen, vor allem jetzt aufgrund wieder dieser neuen Nachrichten. Das wird wieder dafür sorgen, dass mehr Investoren vor allem aus dem Ausland abziehen und im Inland. Weißt du, wenn nur Taiwan das Problem wäre, das wäre noch eine Sache, aber sie haben ja diese große Immobilienkrise bei sich. Viele, gerade aus dem neu gewonnenen Mittelstand, die mussten viele Wohnungen erstmal im Vorfeld bezahlen, ohne dass nur ein Spatenstich quasi vollzogen worden ist. China hat gewaltige Probleme und ich sehe da jetzt zumindest mal so langfristig oder mittelfristig eine wirklich nachhaltige Erholung. Sehe ich dafür aktuell kein Szenario tatsächlich. Ja, aber ja, da haben wir
jetzt auch schon. Vielleicht nochmal über die Zahlen sprechen. Da hat sich ja auch ein Bild so durch die Zahlen durchgezogen, dass alle sagen, das Geschäft in China entwickelt sich enttäuschend sozusagen, ja, und das ist natürlich auch ein Zeichen, dass die Stimmung allgemein schlecht ist, diese geopolitische Gefahr da ist, aber dass eben auch die chinesische Wirtschaft große Probleme hat und der Immobiliensektor wankt ja schon länger und wer weiß, ne, ob das auf was das alles übergreift und ob sie sich da nochmal rausmanövrieren, aber aktuell, ja, sieht's nicht so gut aus. Ob das jetzt eine antizyklische Chance ist, ja, das weiß man immer erst nachher, aber du hast es ja schön gesagt, ja, das erzählen und behaupten halt auch die Leute schon seit drei Jahren oder so. Ich erinnere mich noch gut, wo der erste Drop bei Alibaba kam, da stand die Aktie, glaube ich, noch 50% höher oder so, und da hieß es auch, ja, das ist die Chance des Lebens so ungefähr, ne, aber wie es jetzt weitergelaufen ist, sieht man, ja, deswegen, es bleibt ein ganz, ganz heißes Pflaster, klar, am Ende kannst du natürlich dann auch eine gute Chance sein, wenn sich doch jetzt alles beruhigt und so, aber blind sozusagen Nachkäufe dort zu tätigen, von wegen hier, das ist ein ganz sicherer Sparplan, wie auf dem MSCI World oder so, wo man dann in 20 Jahren recht sicher sein kann, dass es besser steht, das sehe ich halt eben einfach nicht. Ne? Also das ist sehr, sehr spekulativ, gibt meiner Meinung nach natürlich schon Chancen, wenn es sich alles beruhigen sollte, aber die Risiken sind auch sehr, sehr hoch.
Deswegen. Aber eben die Frage, warum sollte es sich jetzt auf einmal nachhaltig erholen? Das Taiwan-Thema wird auf Jahre nicht geklärt sein, okay? Das ist das eine. Immobilienkrise wird sich nicht auf absehbare Zeit klären. Dann schwindende Einwohnerzahl, dann hohe Jugendarbeitslosigkeit, gerade eben dann auch immer wieder diese Militäreinsätze und so weiter. Also ich sehe da aktuell keinen Grund oder irgendwas, was da jetzt mal in den nächsten ein, zwei Jahren passieren könnte, dass das dann nachhaltig dreht.
Ja, aber es kann wir natürlich trotzdem sein, dass die Börse ja mal dann, sieht man ja auch bei Aktien, ne, wenn da ganz schlechte Zahlen geliefert werden, kann es trotzdem mal hochgehen, weil es irgendwann halt alles so schlecht ist, dass der letzte Verkauf war. Das ist so, also, aber du meinst so quasi operativ oder an der Gesamtlage, ja, es ist sehr schwierig, dass sich da jetzt auf die Schnelle irgendwas ändert.
Ja, eben, also da reden wir jetzt nicht von einem Rebound, ey, ein 20-30% Rebound kann definitiv kommen bei China, gar keine Frage, aber mir geht's ja drum, um das langfristige Investieren, wenn ich sage, ey, ich will jetzt in Alibaba einsteigen, in Tencent, in JD.com oder auch mal irgendwie so ein China-ETF, ja, auf viele Jahre hingesehen, ich wüsste, es ist super schwer einzuschätzen, zu sagen, ob es jetzt in 5 Jahren deutlich höher steht als aktuell. Natürlich, das BIP wird mit Sicherheit wachsen in China, aber man hat jetzt schon auch festgestellt, das BIP sagt eben überhaupt nicht dazu aus, ob die Unternehmen oder die Aktienkurse weiter steigen. Deswegen, wir werden es in 5 Jahren dann nochmal hier an selber Ort und Stelle besprechen, ob wir mit der Einschätzung oder ja, wie wir so die Lage überblickt haben, genau. Ja. Ist sonst irgendwas Spektakuläres noch los gewesen, die Woche, ich selber so in der langfristigen Buy and Hold Bubble passiert ja jetzt nicht so viel. Ich weiß nicht, ist sonst noch irgendwas Spektakuläres passiert, was man erzählen muss?
Also man muss ja grundsätzlich sagen, die Märkte halten sich weiter gut. Hey, der DAX ist über 17.000 aktuell immer noch. Also ist jetzt gerade ein bisschen minus, aber ist über 17.000, was ja auch sehr erfreulich ist, muss man sagen. Die US-Börsen halten sich weiter sehr stabil, obwohl die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen jetzt erstmal begraben wurde, muss man sagen. Ja, also die Zinssenkung wird es jetzt wahrscheinlich erst irgendwann Mitte des Jahres oder so geben. Auf jeden Fall nicht im März, im Mai, mal schauen. Und dafür muss man sagen, doch, es hält sich ganz gut. Aber was man jetzt zuletzt ja doch sieht, so die Marktbreite, die wird immer und immer dünner. Man sagt ja jetzt schon die ganze Zeit nicht mehr Magnificent 7, sondern nur noch die Magnificent 5 oder sogar 4. Ja, es werden immer weniger Aktien, die den Markt oben halten. Und unter anderem ja eine Nvidia. Was halt jetzt schon also ist das mir gestern aufgefallen. Ich habe darüber auch dann kurz ein Reel gemacht auf Instagram. Wenn man sich da mal jetzt anschaut, bevor die US-Börsen aufmachen, also vor 15.30 Uhr, was da so die größten Aktien sind mit den größten Umsätzen. Das erinnert mich so ein bisschen wieder an diesen Meme-Hype, wo dann GameStop mit 50 Millionen Umsatz am Start war. Da waren halt gestern Nvidia wieder ganz oben mit riesigen Umsätzen. Okay, da sage ich noch Nvidia, okay, es ist eines der größten Unternehmen, ist halt bekannt. Aber dann kommt so an zweiter Stelle Super Microcomputer, ja. Also die Aktie kannte ja wahrscheinlich vor 3 Monaten noch kein Mensch. Und ich weiß nicht, hast du dir mal den Kurs angeschaut? Der geht so parabolisch mittlerweile. Der kippt fast schon nach hinten unter. So eine krasse Fahnenstange ist das. Und das ist für mich jetzt auch schon wieder echt so ein Warnzeichen. Also ich stelle mir das halt so vor, die ersten Leute haben die Aktie im Depot. Da wurde ja auch in diversen Börsenbriefen darüber geschrieben. Ja, dann kommen wieder ein paar mehr Anleger rein. Und dann kriegt das natürlich so nach und nach in immer größere Masse mit. Dadurch, ne, Momentum, es steigt, weil es steigt, kommen noch mehr Anleger. Und irgendwann hört man hier vom Freund, ja hier, Super Micro, kannst richtig geil Geld verdienen mit, ne, kauf dir einfach die Aktie. Und gefühlt ist das jetzt zum Beispiel gestern dann passiert, ja, weil die Aktie hatte dann in den USA 14% ohne News gemacht und wurde dann hier auch nochmal auf die 14% nochmal mit 4-5% Aufschlag gehandelt, mit riesigen Umsätzen vorbörslich. Das sind, ich glaube, 10, 15 Millionen oder ich weiß nicht, waren sogar, glaube ich, noch mehr, sind dort reingeflossen quasi, weil halt jeder bei dieser Party dabei sein wollte, obwohl die Aktie halt einfach nur noch überhitzt ist. Die hatten natürlich extrem gute Zahlen und so weiter und einen sehr guten Ausblick, aber die hat sich innerhalb von 3 Wochen verdoppelt halt, die Aktie. Ne? Und wenn dann in diese plus 15% dann nochmal vorbörslich riesige Aufschläge mit riesigen Umsätzen, obwohl die Hauptbörse noch gar nicht geöffnet hat, also das ist dann schon so ein Zeichen von massiver Gier einfach, ja. Und da sollte man immer mal schauen, ob man da nicht so der Letzte ist. So, wie heißt es schon, den Letzten beißen die Hunde. Und da muss man halt wirklich aufpassen. Ist ein cooles Unternehmen und so, aber hey, es gibt auch noch morgen die Aktie. Und da in so einen Hype einzusteigen, ist halt sehr, sehr häufig dann sehr gefährlich. Ja, und gestern ist die Aktie dann noch ins Minus gedreht, nachdem sie so im Plus war. Also ist halt echt dann, da muss man echt aufpassen, dass man da nicht so ein bisschen von seinen Gefühlen überrannt wird und irgendwie so denkt, ah nein, jetzt will ich auch dabei sein. Das ist ja so, das nervt viele Leute auch, ne? Mich ja auch. Alle verdienen neben dir Geld, nur ich nicht, jetzt muss ich auch rein. So, ja? Das ist dann meistens, weil man es natürlich, wenn man nicht voll am Markt dabei ist, du erfährst es halt auch als einer der Letzten, ja. Also wenn du jetzt nicht hier die Börse verfolgst jeden Tag, Super Microcomputer kennt ja kein Mensch so. Und dann, wenn du das halt von irgendeinem Freund und Family erfährst, dass das der neue Shit ist, die Wahrscheinlichkeit, dass du da zu spät dran bist, ist halt sehr hoch.
Aber ja, das sieht man. Aber man kann ja aktuell auch mit dem DAX Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, warum du immer so auf den DAX schimpfst oder so. Ja, ich habe schon immer gesagt, das ist ein Top-Index, da kann man auch gut Geld verdienen. Aber auf mich willst du ja nicht hören. Deswegen
Hater. Deine Predictions, so. Aber zum DAX hast du keine Prediction gesagt, ne? Leider.
Zum Glück nicht. Ich wollte nämlich eine ziemlich steile machen. Es ist gut, dass ich die aktuell noch nicht gemacht habe. Die kommt dann mal ein bisschen später dann, ja, okay. Aber ich habe eine ziemlich coole Prediction mal. Wäre aber nicht für dieses Jahr gewesen, tatsächlich, ja. Okay. Aber ansonsten sieht es ja mit den Predictions gar nicht so schlecht aus. Ich habe nämlich gestern gelesen, dass Kiagen eine Übernahme bevorstehen könnte. Hat es irgendwie munkeln hören, dass irgendwo bei einem Kreditinstitut oder so hat es wohl Rückfragen gegeben von einem Unternehmen. Also könnte auf jeden Fall, jetzt muss es nur noch Thermo Fisher sein. Es ist wohl, glaube ich, irgendwie noch ein französisches Unternehmen oder irgendwie eins, was französisch klingt, steht noch im Raum. Also das wäre natürlich on point, direkt im Februar dann die Ankündigung, weil ich ja gesagt habe, dass ich glaube, dass die übernommen werden. Aber
Insider hier, gell? Hast du bestimmt hier, naja.
Ja, der größte Insider war mein Vater. Ich weiß gar nicht, ob ich das mitbekommen habe. Mein Vater hat am letzten Freitag Morphosis-Aktien gekauft. Und am Montag ist dann klar geworden, am Montag sind sie über 50% nach oben gegangen. Und das haben wir noch in meinem Livestream dann geklärt, weil er mir während meinem Livestream eine Nachricht geschickt hat, was er jetzt damit machen soll, ob er sie verkaufen soll oder nicht. Und er hat dann gesagt, hau gleich raus. Ja, weil es stand ja zur Debatte, man wusste am Montag noch nicht genau. Es hieß, dass zwei Unternehmen sogar im Bieterkrieg irgendwie drin sind, Novartis und noch ein anderes. Und dann ist die Aktie auf, ich glaube, irgendwie aus der 40er-Region auf über 62 hochgegangen. Ja. Und ich habe gesagt, verkauf dann ja das auf die letzten paar Euro nachher, weil es wäre nicht das erste Mal, dass rauskommt, dass es gar nicht der Fall ist, dass es gar keine Übernahme
ist
gibt.
Ist nicht sicher, genau. Ja, ist
und
nicht
dann sicher. Hast du auf 5 oder 10% noch gewartet, ja, und hast dann dafür aber über 50% rediert. Also ich glaube, er war bei 58% plus oder so, jetzt nur so ungefähr grob beim Ding schauen, ja, also super lustig.
Wir wissen jetzt mal Bescheid, gell, im Podcast, wenn der Vater die nächste Aktie kauft.
Genau, ja. Aber er hat selber gesagt, leider viel zu kleine Position, weil ja, der macht es nur ein bisschen just for fun da, ja. Auf jeden Fall, genau. Aber ähnlich stark nach den Zahlen hat Palantir reagiert, ja, auch eine meiner absoluten Lieblingsaktien. Ich weiß, im Podcast sollte ich das eigentlich nicht so sagen, da kann man dann nicht erkennen, wenn man mal so Gänsefüßchen oder so dann macht, ja. Also ihr wisst, ich habe sehr oft auf Palantir geschumpft beziehungsweise gewarnt, sagen wir es mal eher so. Ich muss sagen, die Zahlen an sich sind eigentlich sehr gut gewesen. Es gab aber auch so ein paar Punkte, die mir nicht gefallen haben. Also ihr merkt, also auch wenn ich über eine Aktie regelmäßig nicht so positiv rede, wenn die Zahlen positiv sind, dann habe ich da überhaupt kein Problem damit, es zu sagen. Mein größtes Problem mit Palantir sind ohnehin nicht so die Zahlen, sondern das Management. Aber jetzt das letzte Quartal ist wirklich richtig gut gewesen. Man hatte 20% Umsatzwachstum von knapp 500 auf 600 Millionen Dollar. Und vor allem, was sehr positiv war, sie sind deutlich profitabler nochmal geworden. Ich weiß, da sagen jetzt die bösen Zungen, es ist auch schwierig, dass sie noch unprofitabler werden. Aber sie sind auch margentechnisch, haben sie sich gut entwickelt. Denn die Cost of Revenue, die ist nur um, was ist das überschlagen, 3% oder so gewachsen von 104 auf 108 Millionen. Und damit ist auch der Rohertrag deutlich besser gewesen, als also auch vom Wachstum her und eben auch zum Vorjahr von der Marge her dann, also von 404 Millionen Rohertrag auf ziemlich genau 500 Millionen. Also das sind ja dann knapp 25% Wachstum. Das ist sehr gut gewesen und dadurch hatten sie jetzt auch mal wirklich ein positives EBIT. Das war ja auch das, was ich immer so angekreidet habe. Sie reden immer die ganze Zeit von, wie profitabel sie sind. Das ist aber eigentlich alles nur aufgrund von Zinseinnahmen gewesen. Aber jetzt im letzten Quartal haben sie endlich auch mal wirklich ein sehr, sehr gutes operatives Ergebnis gehabt. Also es war jetzt auch nicht das erste Mal, aber es war lange Zeit eben so, dass sie nur durch die Zinseinnahmen sozusagen Geld verdient haben. Aber es zeichnet sich jetzt ab, dass sie da mal wirklich im positiven Bereich angekommen sind. Im Vorjahr haben sie 18 Millionen verloren, jetzt fast 66 Millionen gewonnen. Dann kam noch fette Zinszahlungen, muss man auch sagen. Also sie haben 44 Millionen Dollar noch mit Zinsen verdient und somit kam dann ein Net Income, wenn man noch Steuern abzieht, bei knapp 97 Millionen heraus. Das ist auf jeden Fall ein sehr positiver Punkt gewesen. Also die Gewinn- und Verlustrechnung hat wirklich sehr gut ausgesehen. Es gab auch eine gute Guidance, dazu kann Michael gleich noch was sagen. Mhm. Aber es gibt zwei Punkte, die mir persönlich wieder nicht gut gefallen haben. Ich habe ja oft erwähnt, die Net Dollar Retention ist bei einem Softwareunternehmen immer ein guter Indikator dafür, auch wie gut es bei den Kunden ankommt. Die ist wieder gesunken von 109 auf 108%. Ich habe es ja eben schon oft gesagt, so mein Problem ist einfach immer so stark, wie Palantir immer seine Software redet, passt für mich halt die Entwicklung so von der Net Dollar Retention nicht so wirklich zusammen. Die ist jetzt, ich glaube im Q4 21 waren sie bei 134%, dann sind sie bei 108% angekommen. Aber für mich der mit Abstand negativste Punkt im Jahr 2023 ist die Anzahl der ausstehenden Aktien, denn die ist um über 10% nach oben gegangen und das ist gewaltig. Also das ist so mein großes Problem, was ich habe. Die Share-Based Compensation ist im Gegensatz zum Vorjahr auch höher gewesen, weil das hatten sie dieses Mal in der Investor-Presentation so positiv hervorgehoben. Umsatzentwicklung, wie sie hochgeht und Share-Based Compensation, wie sie angeblich die ganze Zeit nach unten gegangen ist. Jetzt ist sie aber wieder ein kleines bisschen nach oben gegangen. Aber jetzt würde ich sagen, das ist mal so mein Blick über die Sachen, bei der ich bei Palantir immer hinschaue. Also unter dem Strich kann man wirklich sagen, sehr gute Ergebnisse. Ich finde 30% Aufschlag auf den Kurs nicht gerechtfertigt, vor allem weil die Aktie sehr stark gelaufen ist und schon eine hohe Bewertung hat. Aber ich kann es verstehen, dass sie positiv performt hat und finde, die Zahlen waren auf jeden Fall gut. Genau, und jetzt, Michael, sag mal was zum Ausblick, denn der hat mit Sicherheit auch nochmal so für positiven Aufwind gesorgt.
Genau, also du hast ja eigentlich das meiste schon gesagt. Also mich hat das wirklich komplett überrascht, dass die Aktie so positiv reagiert. Ich hätte auch, also für mich hätte es auch ein Minus sein können, wenn man sich erstmal so anschaut, Der Umsatz, der war minimal über dem Konsens im abgelaufenen Quartal. Das Ergebnis war genau wie erwartet. Das sind mal eher so Dinger, wo man sagt, okay, rechtfertigt auf jeden Fall nicht plus 30%. Was halt gut ankam, war der Ausblick nicht aufs jetzt laufende erste Quartal, weil der war nämlich auch ein Ticken unter den Erwartungen, sondern dass der Herr Karp, du kritisierst ihn ja, die Börse liebt ihn aber anscheinend, weil er ja sehr visionär ist und weiß Gott, was immer alles erzählt, wie krass sie KI getrieben sind und wie groß die Chancen sind. Da wurde halt jetzt gesagt, man erwartet wegen eine wachsende Rentabilität und da peilt man jetzt einen bereinigten freien Cashflow von 800 bis 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2024 an und das war wohl doch deutlich über den Erwartungen. Die Aktie deshalb 30% steigen muss, ich find's echt auch krass. Es gibt noch ein, zwei weitere positive Punkte, muss man sagen. Unter anderem.
Warte mal, darf ich ganz kurz einhaken zum Free Cashflow? Dann darfst du Weidemann, was man dabei nicht vergessen darf, Free Cashflow, da zählt ja auch die Share-Based Compensation mit dazu und die ist im Jahr 2023 bei fast 500 Millionen gelegen. Also daher bitte nicht falsch verstehen, also 800 bis 1 Milliarde, das ist also nicht, dass sie das frei als Cash zur Verfügung haben, da ist auch ungefähr, je nachdem, wo sie rauskommen, die Hälfte Share-Based Compensation, sorry, das wollte ich nur, dass ich es nicht vergesse, wollte ich kurz einhaken, so jetzt darfst du weitermachen, genau.
Okay, was halt noch gut ankam, ist, dass man im Bereich, weil hat er ja immer gesagt, ne, sie haben ja, kann man schon, wie heißt diese neue, die haben ja so eine neue KI-Plattform, aus dem Prototyp haben sie direkt was richtig Krasses gezaubert und das ist so ein richtig krasse Dynamik, das heißt AIP, Plattform für Künstliche Intelligenz, sagt er, die sich innerhalb weniger Monate von einem Prototyp zu einem Produkt entwickelt hat. Und die Dynamik, die wir mit AIP erreichen, trägt nun maßgeblich zu neuen Einnahmen und neuen Kunden bei. Die Nachfrage nach großen Sprachmodellen von kommerziellen Institutionen in den Vereinigten Staaten ist weiterhin ungebrochen. Also sie sind vor allen Dingen auch, das ist schon gut, dass man bei den Behörden, also bei den Staaten und so weiter stark gewachsen, sondern jetzt auch in der freien Wirtschaft im Bereich Commercial. Dort hat man in den USA um 70% zugelegt. Ja, und das ist natürlich schon stark und das liegt anscheinend auch an dieser neuen Plattform. Das ist insgesamt natürlich sehr, sehr gut. Und was halt auffällig ist, ich weiß nicht, hast du das mal gesehen, die ganzen, also wahrscheinlich nicht die Analysten, die meisten sind gar nicht so optimistisch für Palantir. Die sagen halt alle, ja, ganz spannendes Unternehmen, aber viel zu teuer so ungefähr. Die haben jetzt halt teilweise, nachdem jetzt die Zahlen raus waren, ihre ganz negative Stimmung aufgegeben, also von Sell dann teilweise auf neutral aufgestuft, ja. Also auch wieder völlig sinnlos natürlich.
Haben aber jetzt eigentlich mag ich sie nicht oder eigentlich sehe ich nichts drin. Also jetzt sage ich jetzt, der Analyst sagt sich, eigentlich mag ich die Aktie nicht, ja, und ich glaube auch nicht, sie steigt, aber weil die Aktie jetzt immer steigt, dann kann ich jetzt nicht einfach behaupten oder sie auf Sell dann. Ja. Das ist so die typische Analystendenkweise dann, ja.
Das erinnert mich übrigens an, die Citigroup, die hat vorher gesagt, bei Morphosis, ganz kurz einmal, das muss ich auch lachen. Die Citigroup hat gesagt, sell mit Kursziel 15, dann ist die Aktie ja aber schon bei 30, 40 jetzt gewesen. Und dann ist sie ja auf 65 gestiegen. Jetzt ist sie neutral mit Ziel 68. Ja, das ist auch wieder so ein, das ist auch wieder so ein tolles Ding gewesen, ja. Aber nee, was ich noch sagen wollte, ganz kurz, die Analysten, die haben jetzt teilweise ihre Kursziele erhöht, aber ist weiterhin keine krasse Euphorie zu sehen, ja. Also Jefferies von Underperform of Hold, City from Sell to Neutral, Bank of America sagt weiter kaufen, aber Ziel 24, Mitsuo sagt neutral, Ziel 18, ich meine, die Aktie steht bei fast $22, also die trauen der Aktie alle nicht so viel zu und die MCAP ist ja auch bei fast 50 Milliarden jetzt wieder, gell? Also es ist ja absolut krass. Vom Tief, glaube ich, fast verdreifacht. Also ja, man kann ja nur sagen, ne, Glückwunsch, wer da dabei ist. Aber ist es eine Aktie, die, wenn KI läuft, extrem mitläuft und getragen wird davon. Aber ich glaube, die Bewertung, kannst du nur mal sagen, ist, glaube ich, sehr sportlich, oder?
Ja, Price to Sales sind wir jetzt bei über 20 mittlerweile angekommen. Das ist schon sehr ordentlich, ja, um es mal vorsichtig zu sagen, in der aktuellen Zeit vor allem. Und ja,
bei
wenn ich
dem Umsatzwachstum, der das jetzt bei 19,6% lag, also so eine Bewertung hast du eigentlich auch eher bei 40% Wachstum oder zumindest 30.
Gell? Also ja, ich glaube auch die Aussichten waren so bei ungefähr 20% Wachstum, wenn ich es richtig weiß. Und gerade wenn Palantir Aussichten gibt, muss man natürlich einmal vorsichtig sein. Das ist ja das Unternehmen, wo vor 2 Jahren steif und fest behauptet, bis 2025 werden sie jährlich mindestens 30% wachsen. Mhm. Deswegen auch mit den Predictions muss man immer so ein bisschen hier vorsichtig sein, sage ich jetzt mal. Ja, aber wir werden es auf jeden Fall weiter für euch beobachten. Unter dem Strich definitiv gute Zahlen gewesen, das kann man Ihnen nicht abstreiten. Aber vor allem die Aktienanzahl finde ich sehr problematisch. 10% ist schon echt verdammt viel in einem Jahr. Deswegen, jetzt gehen wir mal zu einem Unternehmen, das doch schon deutlich eingesessener ist. Vorher denkt aber auch dran, lasst gerne einen Daumen nach oben für den Podcast da. Liked uns, teilt uns, folgt uns, Abo, sonst irgendwas, was es sonst noch alles gibt. Oder schickt eine Brieftaube an die Oma, die vielleicht sonst nicht das Ganze empfängt, genau, wenn ihr das irgendwie per WhatsApp teilt. Deswegen, genau. So, wir gucken uns jetzt mal McDonald's an. Eine Aktie, die sich eigentlich wieder sehr gut erholt hatte von ihrem Tief und ja, so ein kleines bisschen enttäuscht hat, also zumindest die Anleger. Ich persönlich fand die Zahlen sehr gut, muss ich sagen. Also ich kann nicht viel Negatives dem abgewinnen. Ich glaube, es gab so einen kleinen Abverkauf. Ich glaube, so von 4% reden wir so ungefähr nach den direkten Zahlen. Sie sind eigentlich sehr gut gewesen. Die Revenues sind um 8% gewachsen. Damit hat man so ungefähr auch die Erwartung gehalten. So bei der einen oder anderen Ecke hat man sich ein kleines bisschen mehr erhofft. Das war dann so ein bisschen enttäuschend für den einen oder anderen. Und das Operating Income, das konnte ebenfalls um 8% gesteigert werden. Also man hat hier aus Umsatz und auch aus operativer Sicht eigentlich ein sehr solides Quartal abgeliefert. Net Income ist um 7% gewachsen, über 2 Milliarden Dollar im letzten Quartal verdient. Man vor einem halben Jahr, ja, hatte man ja so ein bisschen die Sorge wegen diesen ganzen Abnehmspritzen, ob das dem Unternehmen so ein bisschen zusetzen würde. Aber wir hatten es ja schon damals eigentlich gesagt, also dass wir da nicht irgendwie so das ganz große Problem drin sehen. Das ist eben oft wie so ein Hype. Ich habe es ja so ein bisschen mit ChatGPT verglichen, da haben ja auch schon einige gemeint, sie müssten Google-Suchmaschine totreden. Also das ist für mich so ein ähnliches Thema gewesen, sage ich jetzt mal. Ja, auch die Aussichten von McDonald's sind eigentlich sehr gut gewesen. Man rechnet mit mindestens 6% Wachstum im aktuellen Jahr. Ich glaube, viele wären froh, sie könnten solche Aussichten geben. Und vor allem, da auch die letzten Quartale eigentlich sehr gut waren. Also man ist auch eigentlich schon aktuell auf einem recht sportlichen Niveau. Und dann noch weiter zu wachsen, muss ich sagen, also ich persönlich fand die Zahlen wirklich sehr, sehr gut, sehr solide, können sich die Anleger drüber freuen. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt nochmal, hast du McDonald's im Depot? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja? Ah ja, okay. Dann herzlichen Glückwunsch.
Ich habe ja gehört, dass du so oft dahin gehst bei der ganzen Family, da können die Umsätze ja nur weiter steigen.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Mittlerweile schon, ja, weil ich auch von meinem Arbeitgeber Gutscheine tatsächlich bekomme. Und die kann ich bei mir in der Umgebung mittlerweile nur noch für McDonald's einrutschen.
Schön.
Aber
die Arbeitgeber sorgt für gesunde Familien.
Genau, nee, das sind diese, die heißen Edenred, diese Gutscheine, die kannst du zum Beispiel auch in Rewe machen, aber bei mir ist kein Rewe in der Nähe, also die, wenn du in der Stadt wohnst, kannst du die in super vielen Restaurants und so eintauschen, aber ich wohne ja sehr, sehr ländlich und bei mir ist halt ein McDonald's in der Nähe und dort kann ich die halt tatsächlich eintauschen dann, ja, aber man kann ein Stückchen weiter in den ansässigen Edeka fahren, da können die sie jetzt auch eintauschen, aber genau. Also McDonald's, wirklich eine beeindruckende Entwicklung und haben sich auch sehr gut von ihrem Tief wieder erholt, ja.
Genau, ich kann noch ein, zwei Sachen, habe ich jetzt auch noch, genau, also Umsatz war, du hast gesagt, ne, also da haben ein paar Leute ein bisschen mehr erwartet, da war ein Touch unter den Erwartungen, das Ergebnis war aber sogar besser als erwartet. Was aber auffällt, ich habe mir das gerade eben nochmal angeschaut, so global, USA und international ist jeweils knapp über 4% gewachsen, aber wir hatten ja vorhin schon das Thema, China schwächelt unter anderem und jetzt auch der ganze Konflikt im Osten, im Nahen Osten, der hat auch belastet. Ähnlich hatte ja, glaube ich, auch schon Starbucks und so weiter gesagt. Auf jeden Fall sind dort die Umsätze nur noch um 0,7% gewachsen und dementsprechend hat die Aktie so einen kleinen Rücksetzer gemacht. Ich glaube, McDonald's hatte ja auch die Preise angehoben. Der CEO hat noch im Earnings Call gesagt, ganz interessant, dass sie merken jetzt, dass dass immer mehr Leute jetzt aus unteren Einkommensschichten nicht mehr zu McDonald's gehen. Ich glaube, da ging es darum, wer jährlich weniger als $45,000 verdient, dass denen McDonald's zu teuer geworden ist und dass sie deshalb jetzt in nächster Zeit unterproportional die Preise anheben wollen, um eben wieder diese ganzen Schichten reinzubekommen. Bei McDonald's war ja eigentlich, wir haben es ja schon mal gesagt, also wenn du essen gehen willst in den USA, das Günstigste ist einfach Fast Food, unter anderem McDonald's halt. Ja, weil wenn du in den Supermarkt gehst, du willst dir irgendwas holen, was einigermaßen gesund ist, da zahlst du viel, viel mehr. Ja, Restaurants natürlich sowieso, das sind nochmal ganz andere Welten. Aber da wollen sie auch wieder gegensteuern. Aber ja, die Story ist für mich weiter komplett intakt. Die Aktie hatte sich ja stark erholt und war jetzt ein kleiner Rücksetzer. Gestern hat sie sogar dann Intraday sich sehr gut gehalten, ist Intraday auch wieder angestiegen und war dann unterm Strich auch nur so ein bisschen im Minus. Also ja, ist jetzt nicht 5% jetzt vom Verlaufshoch verloren oder sowas in die Richtung, wenn überhaupt. Also ist nichts Dramatisches passiert sozusagen.
Ja. Und mit Cosmix haben sie ja noch ein sehr interessantes Projekt am Laufen, das ja da nochmal für komplett neue Fantasien sorgen könnte. Aber wir hatten ja gerade schon das Thema mit den Abnehmspritzen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal kurz an, was Eli Lilly zu vermelden hatte. Und ja, da muss man sagen, es läuft, ja, also ähnlich wie bei Novo Nordisk, ja, es ist ein boomendes Geschäft, also Eli Lilly 28% Umsatzwachstum, also spektakulär. Und da reden wir jetzt nicht irgendwie von ein paar 100 Millionen, da reden wir von 7,3 Milliarden auf über 9,3 Milliarden. Also über 2 Milliarden Dollar mehr Umsatz und vor allem auch beim Operating Income konnte man sogar 30% draufsetzen, denn die Cost of Sales sind nur um 15% gewachsen. Also spektakuläre Zahlen auf jeden Fall. Leider Eli Lilly, ähnlich wie Novo Nordisk, immer relativ sportlich schon gepriced, weil man eben weiß, wie gut die Geschäfte aktuell laufen. Aber Glückwunsch an alle, die da jetzt schon ein bisschen länger mit dabei sind. Das Net Income konnte um 13% zulegen. Man hatte nämlich ein bisschen eine höhere Steuerbelastung im Gegensatz zum Vorjahr. Also Operating Income plus 30%, das ist natürlich ein absolutes Brett. Also es gibt ja kaum einen High Grower, der aktuell so stark wächst, oder? Ja. Also 30%
Ja, das ist alles jetzt dieser Boost durch die Abnehmspritzen. Ne? Ja. Das hast du bei Novo Nordisk auch gesehen. Interessanterweise, ich habe die Zahlen mir jetzt gar nicht angeschaut. Leider bin ich auch weder bei Novo Nordisk noch bei Eli Lilly dabei. Sehr ärgerlich, muss man sagen. Aber die Zahlen gestern, die hat sie mit sehr starken Plus eröffnet, wurden dann aber abverkauft. Haben wahrscheinlich schon viele im Vorfeld gekauft. Die Aktie war auch im Vorfeld auf dem Allzeithoch. Und ja, die ist auch sehr weit entfernt von der 200-Tageslinie mittlerweile, was halt auch zeigt, was für einen steilen Anstieg die Aktie
geht,
halt
die auch. Die geht auch schon bald rückwärts. Das
hat sich jetzt seit März 2023 weit mehr als verdoppelt für so einen Konzern halt. Ne, das ist ja, ich weiß nicht, wie viel sind die jetzt nicht im Trillion-Dollar-Club mittlerweile auch oder knapp davor?
Nein, so groß sind die noch nicht. Nee.
Oder ist das Novo Nordisk, die das bald sollen? Ich gucke gerade nochmal, Eli Lilly. MCAP, dann ist es aber Novo Nordisk.
Also so gewaltig.
670 Milliarden haben sie. Naja, fehlt noch ein bisschen was. Ja? Aber 670
Milliarden. Hat 670 Milliarden Market Cap? Bist du sicher?
Also, ich gucke gerade nochmal hier bei
Yahoo. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Doch, 670, ja.
Das ist ja Wahnsinn, Nordisk? Tatsächlich. Krass.
Novo Nordisk hat 524. Ja, ist schon krass, ja.
Boah, da hätte ich mich jetzt aber krass verschätzt. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, was haben die für ein Market Cap? Ja gut, jetzt blamiere ich mich, aber wisst, ich mache auch gerne mal sehr. Also ich hätte jetzt 150 Milliarden gedacht vielleicht oder so. Also dass sie so groß sind, das ist ja Wahnsinn, ja.
Das ist schon brutal, ne? Also Glückwunsch, wer da dabei ist. Und jetzt haben wir noch, weil das wird bei mir auch oft gefragt, wir gehen noch mal ganz kurz zu den Gasen rüber. Nicht zu den Gasen, die man selbst manchmal entfleucht, sondern zu den Industriegasen. Zu den
Methangasen, ja, genau.
Ich wollte mal was zu Air Products sagen. Na, das ist natürlich wieder so ein ganz schönes Beispiel dafür. Der Reflex, eine Aktie ist stark gefallen. Ist das eine Kaufchance? Ich glaube, der Ausblick war enttäuschend und die Aktie ist ordentlich abgestürzt.
Vor allem enttäuschend sind auch tatsächlich schon die aktuellen Ergebnisse gewesen. Da hat man sich vor allem bei Umsatz und Gewinn deutlich mehr erwartet. Man hatte nämlich 3,2 Milliarden Gewinn vermeldet und man hat mit 3,2 Milliarden gerechnet. Und das ist ein deutlicher Rückgang zum Vorjahr gewesen. Da war man ungefähr bei diesen 3,2 Milliarden. Und damit hat man doch einige sehr negativ überrascht. Man konnte ein kleines Gewinnwachstum vermelden von 572 Millionen auf 609 Millionen. Aber das große Problem aktuell, was Air Products gegenüber den anderen Industriegasherstellern, also gibt es ja eigentlich nur noch drei nennenswerte, die beiden größten sind Air Liquide und Linde, dann gibt es auch Nippon Sanso, die sind aber so ein bisschen mehr im asiatischen Raum dann zu Hause. Was man aber sagen muss, dass Air Products mit Abstand die schwierigste Bilanz von den drei hat. Sie haben schon eine deutlich höhere Verschuldung als die anderen beiden und man erwartet, dass sie in diesem Geschäftsjahr und im nächsten Geschäftsjahr man erwartet, dass sie dieses Jahr mindestens 1 Milliarde negativen Free Cashflow haben werden und im Jahr darauf, also 2025, maximal so das Break-Even im Free Cashflow schaffen. Zusätzlich kommt jetzt aber, sie schütten über 1,5 Milliarden Dollar an Dividenden aus. Sie haben eine sehr lange Historie, die werden sie mit Sicherheit nicht so einfach aufgeben wollen. Also das bedeutet für mich jetzt im Umkehrschluss, dass sie alleine durch die 1 Milliarde negativen Free Cashflow und zweimal, wir bleiben jetzt einfach mal bei 1,5 Milliarden Ausschüttung, mindestens 4 Milliarden neue Schulden draufkommen werden und da ist sonst nichts anderes mit dabei. Und das bei ohnehin der schwierigsten Bilanz von den drei, denn Air Liquide und Linde liegen so bei ungefähr 1,2, 1,3x beim Leverage, das ist also ein sehr vernünftiger Wert. Daher für mich verständlich, dass die Aktie so empfindlich reagiert, weil eben auch das operative Geschäft aktuell nicht so gut läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Da sieht man eben, es sind zwar sehr ähnliche Unternehmen, aber teilweise eben durch die Bilanz halt doch wieder eine ganz andere Stellung. Air Products hat tatsächlich auch mit den größten Anteil an China von den dreien. Das ist für mich auch tatsächlich ein bisschen eine Überraschung gewesen. Denn ich habe zufälligerweise, wird bei mir ein Video wahrscheinlich auch heute oder morgen auf dem Kanal kommen. Ich habe mir nämlich alle drei Unternehmen mal näher angeschaut und da habe ich dann festgestellt, dass Air Products also weit über 10% seiner Erträge eben auch in China macht, während zum Beispiel eine Linde, ich glaube, da waren es nur 7% oder so, weil ich mache es gerade im Hintergrund mal auf, dass ich es genau sagen kann. Air Products 16% in China, während jetzt zum Beispiel eine Linde hier nur 8% dann hat. Also auch das könnte noch so ein kleines Thema sein, das damit eine Rolle spielt. Aber für mich das größte Problem bei Air Products, das dann eben auch dafür gesorgt hat, dass sie unter Druck geraten sind, ist eben die Bilanz. Denn die Linde-Zahlen, da kann man auf jeden Fall sagen, die sind teilweise sehr ähnlich gewesen. Also man hatte bei den Umsätzen, man hatte moderates Wachstum, sage ich jetzt mal, beim Ergebnis, also unter dem Strich, hat man eine deutlich bessere Performance nochmal abgegeben und auch die Aussichten sind weiter sehr gut gewesen. Also Linde, die Sales, die sind von 7,9 Milliarden auf 8,3 Milliarden angewachsen. Man hat dann eben vor allem so bei den Abschreibungen und so den gleichen Wert wie im Vorjahr. Deswegen ist das Operating Profit deutlich nach oben gegangen, also deutlich im zweistelligen Bereich. Und unter dem Strich des Net Income lag bei 1,54 Milliarden Dollar. Im Vorjahr war man nur bei 1,32 Milliarden Dollar. Daher kann man sagen, also bei Linde ging es, glaube ich, im Aftermarket, ich glaube, 4% nach oben, während Air Products ja doch schon einen signifikanten Drop dann verkraften musste. Und das, obwohl die Aktie ohnehin schon mit Abstand am schlechtesten von den Industriegaswerten in den letzten Jahre sogar war.
Ja. Ja, also da muss man sich mal nur jetzt, ich habe nämlich gerade mal so den Chart aufgemacht, Linde, also ich bin bei Linde selbst auch investiert im Langfristdepot und wer sich den Chart mal langfristig anschaut, das geht ja wie an der Schnur gezogen nach oben. Also
ja, das ist absolut, ein
krasser Chart einfach, wirklich. Das ist selten so etwas gesehen, also so ein stabiles Unternehmen. Also in den letzten 3 Jahren ist Linde um 61% gestiegen, Air Products um 14% gefallen. Klar, kann man vielleicht immer mal denken, okay, vielleicht ist das übertrieben, aber es liegt halt eben an der operativen Entwicklung. Ja, von einem Jahr ist Linde fast 30% hoch und Air Products eben 22% nach unten. Also da sieht man halt schon, in Anführungszeichen, wie der Hase läuft. Und ich habe gerade noch mal, ich gucke gerade noch mal, ich habe nämlich die ein paar Details noch mal offen von
zu dem Thema noch habe ich noch was Interessantes, weil ich mir das ja gerade angeschaut habe, weil du gesagt hast, der Chart ist wie in der Schnur gezogen nach oben und da würden jetzt viele meinen, oh okay, dann ist die Bewertung jetzt aber immer weiter nach oben gegangen. Mhm. Fun Fact dazu aber, die Bewertung, die ist in den letzten 3 Jahren immer weiter gesunken. Im Jahr 2021 hatte Linde noch ein Price Earnings von über 50, also weit über 50, aktuell sind sie bei 34, also ist nicht günstig. Ja, aber von weit über 50, also da reden wir teilweise sogar, waren sie sogar bei der 60, wenn ich es richtig im Chart sehe, auf 35 und Enterprise Value to EBIT ist im Jahr 2021, am Anfang des Jahres lagen wir bei fast 40 hier und jetzt bei 27. Also da sieht man eben auch, also ein Unternehmen kann auch mit einem guten Kursverlauf in die Bewertung trotzdem reinwachsen, weil sie eben noch sich sehr viel besser entwickelt haben als der Kurs von der prozentualen Sicht hingesehen und aber trotzdem dann dadurch Bewertung abgebaut haben, ja.
Ja, genau. Also nochmal ganz kurz zu Air Product jetzt. Du hast ja schon einige Sachen gesagt, ne? Also man hat im abgelaufenen Quartal die Erwartungen verfehlt. 3 Milliarden hat man erreicht, 3,2 Milliarden waren die Erwartungen und das Krasse ist, 6% zurückgegangen gegenüber dem Vorjahr. Also man schrumpft und das ist natürlich nicht schön. Und was natürlich überhaupt nicht gut ankam, war der Ausblick für 2024. Deswegen ist die Aktie, glaube ich, auch so stark gefallen. $12.20 bis $12.50. Da lagen die Erwartungen fast bei $13. Also das ist auch schon eine ordentliche Verfehlung. Und da wäre für mich jetzt auch weiterhin ganz klar Linde. Also wenn ich jetzt neu entscheiden müsste, würde ich wieder Linde kaufen und nicht Air Product, weil es zumal wohl operativ dort weiter viel besser läuft. Du hast ja gerade schon ein paar Sachen gesagt. Also die Guidance bei Linde zum Beispiel sieht beim Ergebnis pro Aktie 8-11% Wachstum und man ist auch im letzten Quartaljahr bei den Umsätzen um 5% gewachsen. Also da sieht es viel, viel besser aus, muss man sagen. Ja. Also Kurs besser, operative Entwicklung besser, Aussichten besser. Die Bewertung ist wahrscheinlich höher, aber das ist natürlich klar, ja, weil wenn ein Unternehmen wächst und seine Ergebnisse steigert, dann ist das höher bewertet, wie wenn ein Unternehmen struggelt, sozusagen.
Ja. Man muss aber sagen, zum Beispiel das EV to EBIT, da sind die gar nicht so weit auseinander. Da ist Air Products bei 23, Lindes bei 27. Und bis vor ein paar Wochen war Air Products sogar hier das höchstbewertetste Industriegasunternehmen von den drei großen, ja. Krass, aber was würdest du jetzt sagen, weil du bist ja jetzt von Linde auch überzeugt, vermute ich jetzt mal, wenn du sie im Depot hast. Ja, also auch vom Sektor wahrscheinlich. Und wenn du jetzt dann so ein Unternehmen hast, wo jetzt gerade so am Struggeln dann auch ist wie Air Products. Also jetzt natürlich nicht, dass es ein Thema wäre, dass du Linde da umschichtest oder so, aber vielleicht auch so aus Trading-Sicht würdest du jetzt sagen, weil viele haben mich auch am Montag gefragt, hey, ist das jetzt eine Einstiegschance oder so? Mhm. Würdest du jetzt sagen, da könnte jetzt kurzfristig auch mal wieder ein Turnaround anstehen? Weil ich meine, wenn wir ehrlich sind, der Industriegasbereich, der ist ein absolutes Brett. Also der ist so zukunftssicher, da kann keine neue Konkurrenz kommen. Also ich sehe da jetzt irgendwie nicht ein Startup und sagen, ja, wir bauen jetzt neue Industriegas Fabriken oder sonst irgendwas dann auf. Wie würdest du die Lage einschätzen, mal so aus kurzfristiger Sicht bei so einer Air Product?
Also ich, wie gesagt, ich kenne das Unternehmen gar nicht. Ich habe es mir gerade erst nochmal angeschaut. Die sind jetzt am Tief von 2022. Vielleicht hält das, ja. Wenn die natürlich jetzt eine höhere China-Abhängigkeit haben und es sich dort nicht verbessert, sondern sogar weiter verschlechtert, dann könnte die Aktie auch durchrutschen. Also das ist halt insgesamt immer...
16% ist halt die Frage, ist das schon... Das ist
aber insgesamt immer so das Problem, ja, wenn ein Unternehmen einen Jahresausblick halt raushaut, der deutlich unter Konsens ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Aktie daraufhin dann stark steigt, ja, weil Markt handelt die Zukunft, aber man sagt ja so vielleicht ein halbes Jahr, dann kann es schon gut sein, dass die Aktie jetzt die nächsten Monate zumindest keinen riesigen Rebound hinlegt, ja, also würde ich... Ja. Sehe ich jetzt keinen Grund, hier direkt einsteigen zu müssen, nur wegen dem Drop, aber aus Trading-Sicht, ja, also da würde ich jetzt lieber den Ausbruch bei Linde handeln, ja, die Aktie ist auf ein neues Allzeithoch, glaube, oder ist am Allzeithoch, dort lieber prozyklisch mitgehen, ja, aber, oder wenn man sowas handeln will, dann muss man auf jeden Fall das enge Stop setzen, ja, weil ansonsten kriegst du dir so ein Eins-Nest, ja, und siehst, wie die Aktie weiter abbröckelt, und sie hat ja auch jetzt die letzte Zeit, ja, wenn man sich's mal anschaut, es war ja nie so, dass die Aktie mal richtig krass gut gelaufen wäre einfach. Und es gab einmal hier Ende 2022 nochmal so eine Bewegung nach oben, die war ganz gut, aber seitdem das ganze Jahr 2023 nichts zu holen mit der Aktie. Deswegen, also da ich es auch gar nicht im Blick habe, mache ich da auf jeden Fall gar nichts. Sowohl langfristig nicht, weil ich da im Gasesektor gut mit Linde bedient bin und dann finde ich ansonsten eher liquid auf Klumpf deutlich besser, als auch aus Trading-Sicht, weil ich die Aktie nicht kenne und ja. Sie ist am Tief seit 2022. Sie hat auf jeden Fall gestern anscheinend so ein bisschen einen kleinen Turnaround dann hingelegt. Könnte halten die Marke, aber ey, keine Ahnung. Ich weiß
nicht. Ja, dann müssen wir halt doch auf das Unternehmen warten, dass die Guidance 50% erhöht und die Aktie aber 30% runtergeht. Dann haben wir da ein besseres Szenario bei sowas dann. Man kennt's, ja. Deswegen, wir werden weiter auf jeden Fall das Ganze verfolgen. Wie gesagt, bei mir auf dem Kanal kommt eine komplette Gegenüberstellung. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch auch das gerne mal anschauen. Und zu guter Letzt heute Enphase, auch ein Unternehmen, das wir ja schon lange immer wieder mal auf dem Schirm haben. Ich würde sagen, Michael, du bist ja so der Enphase-Experte bei uns. Also ich habe die Zahlen auch, da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Aber sag mal, die Aktie hat ja so Jubelsprünge gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, 10% oder so ging es mal direkt nach der Veröffentlichung hoch. Und das, obwohl der Umsatz sich mehr als halbiert hatte. Erzähl uns mal, wie passt das zusammen, ja?
Ja, ich muss mal gerade die Zahlen hier suchen. Ich habe wieder so viele Fenster offen. Ja, also das Solarsektor, dass es dort schlecht läuft, ist jetzt kein Geheimnis mehr. Enphase hat, das ist wirklich krass. Ja. Also die Rückgänge, wirklich brutal. Minus 58,2% Revenue auf 302 Millionen. Sogar auch nochmal einen Ticken schlechter als erwartet. Beim Ergebnis hat man die Erwartungen knapp getroffen. In den USA ging der Umsatz um 35% zurück, in Europa um 70%, das muss ich mir vorstellen. Man hat dort neue Lieferungen so ein bisschen zurückgehalten, weil die ganzen Zwischenhändler anscheinend noch auf den ganzen Wechselrichtern sitzen. Das muss erstmal abverkauft werden. Also das ist einfach krass, ja. Und aber die Stimmung ist halt schon so schlecht anscheinend gewesen, dass die Aktie trotzdem, ich glaube, 10-11% positiv reagiert hat, denn eigentlich die Guidance fürs erste Quartal ist auch ein bisschen unter den Erwartungen, weil vielleicht hat man damit da sogar gedacht, okay, es wird nochmal alles viel, viel schlimmer. 260 bis 300 Millionen, also nochmal ein Rückgang gegenüber dem Q4. Ich meine aber, ich habe es jetzt nicht geschafft, den Conference Call zu lesen, ich meine aber, sie haben gesagt, dass sie dann in den nächsten Quartalen mit Verbesserungen rechnen, dass so langsam der Bottom erreicht sein könnte, aber das muss ich jetzt nochmal nachlesen. Aber ich finde es trotzdem halt insgesamt einfach nur krass. Aber was nicht schlecht ist, dass sie hier anscheinend, das kannst du nochmal sagen, dass sie hier anscheinend dann doch ganz gut mit den Kosten haushalten, also dass sie nicht wie verrückt weiter produzieren und dann irgendwie brutal Geld verbrennen, sondern dass sie dort auch nach GAAP, glaube ich, Net Income von 9 Millionen hatten, ne? Aber Operating Loss waren 10 Millionen, aber Net Income waren 20 Millionen, Free Cashflow 15,4 Millionen und sie haben 1,7 Milliarden an Cash oder Cash Equivalents. Also da sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt, muss man sagen. Gross Margin 48,5%, auch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal und das, obwohl man solche Rückgänge hat beim Umsatz, ja, das ist schon krass.
Genau, also die Gross Margin, die ist ja von 43% im letzten Quartal auf über 48% gewachsen. Aber natürlich bei einem Umsatzrückgang von weit über 50% ist es schwierig. Also da kann das nicht so ganz drüber hinwegdrösten. Es ist nach wie vor ein wirklich sehr schwieriger Sektor auf jeden Fall. Also die Marge, das ist jetzt für mich nicht jetzt so, dass ich jetzt sage, oh ja doch, das ist jetzt so der Punkt, an dem jetzt da wieder so der Turnaround kommen könnte. Denn das EBIT ist negativ gewesen. Im aktuellen Quartal, also im Vorjahr hat man noch ein sehr hohes EBIT dann gehabt, also man war nur im Plus wegen Interest Income, also sprich wegen Zinsen auf irgendwelche Cash-Bestände oder Wertpapiere, die man hatte. Deswegen, es bleibt weiter eine wirklich schwierige Situation. Natürlich, es gab viele Abverkäufe im letzten Jahr und so, also dass man da vielleicht auch wieder ein kleines Lebenszeichen nachvollziehen kann, aber ja, also solche Unternehmen sind natürlich schon sehr problematisch, meiner Meinung nach. Und also ich persönlich, ja, das ist einer der Gründe, warum ich den Sektor so meide. Und dann gucken wir einfach mal, wie das jetzt so in den nächsten Wochen
weitergeht. Ich schaue mal nachher rein, ob die Aktie die Gewinne hält oder ob zumindest kein Abverkauf kommt. Das wäre zumindest dann ein Zeichen, dass die Börse sagt, hier können sie zumindest kurzfristig mal das Schlimmste überstanden sein, ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob da jetzt wirklich ganz groß neue Dynamik reinkommt. Also das ist ja diese Rückgänge, ich glaube, damit hätte fast keiner gerechnet. Ich muss trotzdem sagen, also das Unternehmen hat es da doch gut gemanagt. Ja, sie haben echt gut gegengesteuert und klar, nur mit den Zinsen haben sie jetzt noch ein positives Ergebnis geschafft, aber wenn man da wahrscheinlich einfach weiter Gas gegeben hätte und irgendwelche Sachen produziert hätte, nicht die Kosten gecuttet hätte, dann hätte man auch riesig blutrote Zahlen schreiben können. Ja. Deswegen, also ich denke, so kann man es zumindest positiv sehen, ja. Aber unterm Strich ist natürlich, also die Rückgänge sind schon natürlich schon brutal, das muss man einfach sagen.
Das Ding, der Solarsektor wird irgendwann in den nächsten Jahren mal wieder einen großen Hype haben, ja. Die Frage ist natürlich nur, wie lange oder bis wann entwickeln sich die Unternehmen da noch weiter nach unten? Also kommen sie dann auf nur das aktuelle Niveau wieder oder beginnt es schon in einem halben Jahr und sie steigen dann um 100%? Wir werden sehen. Also ihr Lieben, wir bedanken uns wie immer recht herzlich fürs Zuschauen, Zuhören. Die PayPal-Zahlen werden erst in der nächsten Folge kommen. Wir werden keinen Leistungsstream die Woche darüber abhalten, weil wir leider beide verhindert sind. Deswegen geht es nicht. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Und wir würden uns aber wünschen oder freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Deswegen schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.